es geht in der Wettbewerbanalyse ja zu verstehen, was machen die anderen eigentlich? Was kann ich davon lernen? Welche Kanäle bespielen die etc.? Wie stellen die sie auf messagingmäßig? Wie sind die Landingpages strukturiert? Wie ist der Call to Action? All diese Themen, um die geht es ja. Und entsprechend, wenn ich auch in einem fernen Land, was ich gar nicht selber bediene, einen Wettbewerber haben mag, der offensichtlich hier so die Pace vorgibt, natürlich sollte ich in der Wettbewerbanalyse genau diesen mir auch anschauen und analysieren.
Wenn wir in unserem Business was machen und uns tolle Ideen ausdenken, dann wäre es gefährlich, wenn wir das einfach so im stillen Kämmerlein machen, ohne zu schauen, was die anderen da draußen, die mit uns um die gleiche Zielgruppe im Wettbewerb stehen, was die denn eigentlich so machen. Lange Rede, kurzer Sinn, worum geht es heute? Ums Thema Wettbewerbsanalyse. Wie mache ich es denn richtig? Worauf muss ich aufpassen? Vielleicht auch die Frage, warum ist Wettbewerbsanalyse wichtig, wenn ich das in den letzten 30 Sekunden Gestammel nicht schon beantwortet habe? Tja, darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt heute dabei? Zum einen bin ich dabei, Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und ich liebe es ja, sich erstmal unabhängig von den Algorithmen mit dem Wettbewerb zu beschäftigen. Was sind eigentlich die dortigen Benchmarks? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Aber wir wollen ja nicht nur in die Fußstapfen treten, sondern ja auch überholen. Und deswegen brauchen wir dich, lieber Andreas, hör an die, damit du hier uns abholst und aufschlaust. Fantastisch, dass du wieder am Start bist. Findet die erste Folge und kommentiert auch dort fleißig. Andi, für die dich frecherweise noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf und ein zweites Mal sogar. Sehr schön, ja. Ich bin Andi Hör, schon ein bisschen älterer Marketier, habe lange auf der Brandseite gearbeitet und setze mich jetzt seit rund 15 Jahren intensiv mit sogenannten Commercial Due Diligences und Audits auseinander. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel Einblick in digitale Unternehmen, sehe immer unterschiedliche. Inzwischen werde ich teilweise sogar als so ein bisschen die, oder meine Tätigkeit so als die Vorsorgeuntersuchung beim Arzt mit dem verglichen, dahingehend, dass ich regelmäßig auf Unternehmen immer wieder schaue und dort analysiere, wo die Unternehmen denn stehen. Und dazu bedingt es eben eigentlich auch der Wettbewerberanalyse, die ich für jedes Projekt für mich sehr, sehr schnell im Vorhinein, weil ich das jetzt ja auch schon da entsprechende Prozesse aufgebaut habe, durchführen kann, um zu verstehen, wo denn eigentlich das Unternehmen auch im Vergleich zum Vorjahr oder einer Vorperiode steht und wie sich das entwickelt hat. Und deswegen ist das eigentlich inzwischen standardisierter Teil meiner Tätigkeit. Und ich glaube, da reden wir heute so ein bisschen drüber, wie man das auch selber ganz gut machen kann.
Ja, ja, genau, das war jetzt so der Plan.
Genau, ist ja auch irgendwie, Sarah, Fluch und Segen, ne? Weil man kann von jeder Webseite den Quellcode öffnen und schauen, was sind dort für Skripte verbaut zum Beispiel. Andi, setzen wir heute einen rein digitalen Fokus oder würdest du auch sagen, dass man im analogen Marketing auch die ein oder anderen Benchmarks rausfinden könnte, die der Wettbewerb setzt?
Ja, definitiv, auch im analogen Bereich hast du einige Maßnahmen, die sind aber ein bisschen schwerer und auch aufwendiger zu erfassen. Ja. Deswegen, Schwerpunkt ist digital, also es betrifft digital Unternehmen und entsprechend gibt es da so einen Kriterienkatalog, mehr oder weniger eine Struktur, die auch vorgesetztenfähig verständlich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und das sind insgesamt so, je nachdem, was dann die Kernaussage auch sein soll, zwischen 15 und 20 Kriterien, die dann idealerweise am Ende leicht visualisiert, hat sich herausgestellt, als das Spider-Diagramm eigentlich die beste Visualisierungsform für Vorgesetzte, dass ich mich direkt in so einem Spider vergleichen kann mit anderen Unternehmen und da entsprechend einen kurzen Prozess letztendlich mit verschiedenen Kriterien, die im Wesentlichen digital sind.
Ganz kurz noch, damit wir uns richtig einschwören, weil du hast ja auch gerade das Management, die Entscheiderin angesprochen, die es ja auch für sich verstehen. Gibt es dort noch gewisse Regeln oder halt wirklich so eine Einschwörung, die du vorab durchführst? Weil ich sehe auch immer die große Gefahr, nur weil das ein großes Unternehmen so macht, wir finden das in der Wettbewerbsanalyse heraus, heißt es nicht, dass es richtig oder schlau ist, das ebenfalls zu machen. Also gibt es da noch so eine Art so Default-Constructions, die du setzt, bevor man so eine Analyse startet in Sachen Erwartungshaltung und wie man dann die nächsten Schritte ableitet?
Definitiv. Also im Prinzip, lass uns vielleicht den Prozess einmal kurz durchlaufen. Also weil,
gerne.
Wichtig ist ja erstmal auch zu analysieren, mit wem vergleiche ich mich denn eigentlich? Also wer ist überhaupt der Wettbewerb? Also das ist im Prinzip die Vorstufe zur Wettbewerberanalyse, dass ich erstmal sage, wer ist denn eigentlich der Wettbewerb? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, was ich jetzt immer wieder in den verschiedenen Projekten sehe, wo ich auch neu reinkomme, wenn ich Frage, ja, nennt mir mal eure Wettbewerber. Das ist so ein bisschen, wenn du zum Automobilhersteller gehst und ich sag mal, du gehst zu VW und dann sagst, wer ist euer Wettbewerb? Wer ist BMW, Audi und Mercedes? Oder irgendwie, das heißt, hier kommen wirklich immer die sogenannten direkten Wettbewerber. Ich finde, es ist sicherlich ein wichtiges Betrachtungsfeld, aber oftmals haben wir die sogenannten indirekten Wettbewerber auch, die jetzt zum Beispiel in den digitalen Kanälen oftmals auch sehr, sehr überlegen sind und sehr, sehr Dinge ganz anders angehen. Konkret jetzt auf das Automobil, auf die Branche bezogen, wäre so ein indirekter Wettbewerber vielleicht ein Miles oder ein Auto-Abo-Anbieter. In dem Fall, die dasselbe Bedürfnis befriedigen, die Mobilität in dem Moment vielleicht als Gesamtbedürfnis, die in Google Ads auch entsprechend mit uns konkurrieren. Das heißt, im ersten Schritt gehört eigentlich eine strukturierte Analyse mal, wer ist eigentlich mein Wettbewerb?
Okay.
Kann man ganz einfach machen, indem man mal zum Beispiel einen Auktionsdatenbericht bei Google Ads reinschaut und sagt so, wer taucht denn da auf meinem Keyword-Set immer wieder auf? Oder entsprechend auch schon in Tools gewisse Overlap-Faktoren sich anschaut und eben sieht, wer dort eventuell interessant ist. Weil oftmals lernt man von den digitalen Wettbewerbern, also in dem Fall jetzt einem Miles oder einem Auto-Abo-Anbieter, auch als Hersteller von Fahrzeugen sehr, sehr viel, weil die eigentlich die digitalen Kanäle immer deutlich besser bespielen als wahrscheinlich der direkte Wettbewerb.
Ich hatte das tatsächlich im Content-Marketing auch, weil wir im Content-Marketing natürlich auch schauen, wer sind die Wettbewerber. Und da kriegt es nochmal so einen anderen Layer. Und zwar nicht nur, wer sind die Wettbewerber, was den Verkauf angeht, sondern auch, was die Sichtbarkeit und die Präsenz angeht. Also wo, nicht jetzt um dem zwangsläufig Konkurrenz zu machen, sondern um genau das zu schauen. So, wer bespielt die gleiche Zielgruppe wie ich und was funktioniert bei dem offensichtlich, was funktioniert bei dem nicht? Also ich finde es immer einen ganz wichtigen Punkt, Andi, das war so meine Frage, weil ich habe ja vorher so ein paar Mal so den Goldfisch gemacht und zu einer Frage angesetzt, das war genau dahin ging es, weil ich genau das so wichtig finde, zu sagen, mit wem bin ich denn eigentlich im Wettbewerb? Wenn wir das jetzt irgendwie lokal sehen, keine Ahnung, ich habe einen Trampolinpark, dann ist dein Trampolinpark, der Wettbewerber deines Trampolinparks, nicht der Trampolinpark 120 Kilometer Entfernung, sondern vielleicht der Escape Room um die Ecke. Weil ich kann halt Samstagabend nur ein Event machen. Und das ist halt dann entweder du oder der andere. Und da, das finde ich, da habe ich ganz, ganz häufig schon gesehen, dass als Wettbewerb häufig nur der gesehen wird, der macht genau das Gleiche wie wir. Der verkauft genau das Gleiche wie wir. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern macht etwas, was als Alternative für mein Produkt gelten kann. Auch wenn es nicht 100% das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung ist. Was wäre eine Alternative, die in dem gleichen Setting verwendet wird, in dem meines verwendet wird.
Finde ich ein mega Beispiel. Ja, das heißt, erste Hausaufgabe, nicht schauen, was biete ich direkt als Produkt an, sondern welches Problem löse ich. Zum Beispiel, mir ist gerade langweilig, genau. Ich möchte was unternehmen. Und wer mischt da auch noch mit? Mega. Ganz genau. Verstanden.
Da kommt vielleicht noch eine dritte Dimension rein, die ich da sehr gerne mitnehme. Oftmals hast du ja in Unternehmen immer wieder so Formulierungen, da ist einer in Amerika, der wächst unheimlich schnell, der macht was ganz Ähnliches wie wir oder da ist ein Wettbewerber in dem und dem Land. Auch den kann man in die Wettbewerberanalyse natürlich mit reinnehmen, ganz bewusst, weil man sagt, ich will ja verstehen, was der so gut macht, warum wächst der denn so? Du hast immer wieder solche Sätze, ich war auf einer Konferenz in Las Vegas und auf einmal, da ist einer, von dem sie alle reden, dass der so ein tolles Marketing macht. Auch das gehört in die Wettbewerberanalyse, obwohl der vielleicht ganz, ganz weit weg ist von meinem eigenen Markt, also geografischen Markt. Es geht in der Wettbewerberanalyse ja zu verstehen, was machen die anderen eigentlich? Was kann ich davon lernen, welche Kanäle bespielen die etc., wie stellen die sie auf Messaging-mäßig, wie sind die Landingpages strukturiert, wie ist der Call to Action, all diese Themen, um die geht es ja und entsprechend, wenn ich auch in einem fernen Land, was ich gar nicht selber bediene, einen Wettbewerber haben mag, der offensichtlich hier so die Pace vorgibt, natürlich sollte ich in der Wettbewerberanalyse genau diesen mir auch anschauen und analysieren. Mhm.
Ganz kurz noch, Andi, wo findet denn bei mir im Unternehmen die Wettbewerbsanalyse statt? Also wer ist dafür verantwortlich und der Treiber dafür?
Das ist eine sehr gute Frage. Also meistens ist es tatsächlich die Marketingabteilung selber, die das auch vorbereitet und durchführt, aber oftmals auch Strategieabteilungen. Also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist das dann teilweise schon gerade auf der strategischen Seite mit aufgesetzt. Dann ist aber auch der Scope in der Regel größer. Wenn es Marketing macht, ist es in der Regel, ich sage jetzt mal, vielleicht so ein 2-3-Tages-Job insgesamt. Mhm. Also nicht so etwas, wo ich sage, das habe ich in 2 Stunden erledigt, wenn ich es gut machen möchte. Aber in der Regel ist es also Marketing bei kleineren Unternehmen.
weil du gerade den zeitlichen Horizont ansprichst, wie sehr nutzt du in der Praxis schon KI dafür? Also wo setzt ihr die ein, sei es jetzt bei der Recherche oder bei der Auswertung? Wie, das ist ja oft so ein zeitliches Thema, was wir jetzt ja alle gemerkt haben, so KI macht manches schneller. Wie weit ist da so der Markt sinnvoll aktuell, dass ich da viel reinschreiben kann? Ist eh klar, aber sinnvoll.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was sich gerade sehr, sehr bewegt auch. Also wenn du mich vor einem Jahr oder zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, da ist die Halluzination noch immens. Inzwischen sind viele Daten, die du wirklich noch selber manuell erstellen musst. Es gibt aber einige Analysen, die man sehr, sehr gut über die KI schon machen kann. Also vielleicht zwar einmal ganz kurz so einen Kriterienkatalog mal durchgehen, wie der eigentlich strukturiert ist. Ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen greifbarer auch. Und dann sieht man auch, wo man in die KI eigentlich, wo man die ganz gut nutzen kann. Also was ich jetzt als Rahmen letztendlich, der wird dann immer so ein bisschen angepasst, welche Botschaft letztendlich auch kommuniziert werden soll, logischerweise. Das heißt, so ein paar Kriterien, aber grundsätzlich teilen die sich bei mir in vier Bereiche auf. Und das eine ist alles rund um die Experience. Ich gehe mal ganz kurz die vier Bereiche durch und dann gehen wir mal tiefer rein. Dann habe ich alles rund um Marketing-Tech. Dann habe ich den dritten Teil ist alles um Brand und Traffic und Budgets. Und das vierte ist so Marketing allgemein, wo eben auch Offline-Themen reinkommen oder andere, wie groß ist die Marketing-Abteilung eigentlich ausgestellt etc. Gehen wir mal ganz kurz in den Experience-Teil, den ersten Part. Mhm. Da geht es eben im Prinzip darum, wie ist denn eigentlich auch der erste Eindruck einer Webseite, dass man einfach mal drauf schaut. Das macht man vielleicht bei der eigenen Webseite, aber wirklich mal fokussiert auf die fremde Webseite, macht man ganz selten. Da ist die KI inzwischen unfassbar gut auch zu bewerten. Wenn man beispielsweise nach dem 5i Forrester Framework oder auch von ConversionKraft, das 7-Ebenen-Modell, das kann man inzwischen ganz einfach über ChatGPT laufen lassen, analysiere die Webseite nach dem und dem Modell und ich bekomme dort eine sehr detaillierte Information. Zweitens, was auch, glaube ich, wichtig ist, wenn es in dem Experience-Bereich geht darum, welche Bewertungen, Sentiments haben denn die entsprechenden Wettbewerber. Auch hier inzwischen ganz einfaches Tool, der KI-Search-Grader von HubSpot. Einmal durchlaufen lassen, kennt ihr wahrscheinlich alle das Tool, finde ich ganz, ganz mächtig, dass ich hier mal sehe, wo steht denn das Unternehmen eigentlich wahrgenommen in der KI im Wettbewerbsumfeld mit den Sentiments.
Und den auch Link dann findet ihr in den Shownotes nur, ne? als kleiner Service-Point hier, ja.
Okay, klar. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass man eben auch vielleicht Bewertungsebenen strukturiert. Also wenn es ein typisches Amazon oder ein E-Commerce-Projekt ist, dann die Amazon-Bewertung oder ideale Bewertung, wie auch immer nimmt. Oder wenn wir lokale Filialen haben, dass wir da bei My Business Einträge, auch das kann man sehr, sehr gut alles mit KI inzwischen auswerten. Der zweite große Block, alles rund um Marketing Tech. Das ist etwas, was man tatsächlich am besten manuell macht, über Plugins, wo wir uns anschauen, was haben die eigentlich alles verbaut auf der Plattform? Also was ist da technisch möglich? Auch vielleicht der Bereich nochmal mit Website-Speed etc. Ich glaube, das ist hilfreich, das wirklich manuell zu durchlaufen. Das macht wenig Sinn, das über eine KI zu füttern.
Ganz kurz, damit es nicht zu abstrakt ist, bedeutet, das hatte ich so im Intro angedeutet, man kann ja entweder, wenn man passioniert ist, mit zum Beispiel bei Chrome oder Firefox mit Steuerung U den Quellcode öffnen, den durchlesen und gucken, was dort für Skripte verbaut sind. Also mit Skripten meine ich, ist dort zum Beispiel der Metapixel hinterlegt, LinkedIn-Pixel, was wird für Tracking oder auch für Heatmaps dann zum Beispiel genutzt oder wird auch immer Targeting, Retargeting betrieben. Und um das abzukürzen, ich denke mal, Andi, da denkst du dann so an Ghostery oder Build With zum
genau,
Beispiel.
Genau, solche Plattformen, ja.
Genau. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder bei Build With könnt ihr auch on-demand das mit einer URL abrufen oder genau so Plugins von Build With oder Ghostery, die das dann für euch als Browser-Plugin auch regelmäßig mit abrufen können per Klick.
Genau.
Und was ist da die These, Andi? Also würde es bedeuten, wenn ich sehe, die Liste an mitlaufenden Skripten ist gefühlt 10 Meter lang, geht man dann direkt von einem bewussten Umgang mit Online-Marketing um oder ist es eher nicht aufgeräumt? Also gibt es da so eine Korrelation, je umfangreicher das Setup, desto reifer dann das Marketing des Wettbewerbs oder was könnte man daraus ableiten?
Vielleicht sogar das Gegenteil.
Genau, ja, genau. Ich wollte das auch gerade sagen. Ich glaube, da haben wir beide, also das heißt erstmal nicht unbedingt, dass es unbedingt wesentlich besser ist oder sowas, aber es zeigt mir, welche Kanäle ich mir mal anschaue, ob die tatsächlich auch bespielt werden. Also okay. Nur weil ich die Pixel drauf habe, heißt es ja noch nichts. Aber wenn ja, ich zum eben. Beispiel sehr viele Programmatic-Pixel drauf habe oder Marketing-Automation-Pixel, dann weiß ich in der Wettbewerbanalyse, wo muss ich dann ein bisschen tiefer reinschauen und mal gucken, ob das tatsächlich auch genutzt wird. Und da gibt es ja zum Beispiel bei BuildWith ein Feature, wenn ich mich einlogge bei BuildWith in das Plugin, sehe ich ja die historisierten Daten auch nochmal. Also ich sehe auch, wann wurde das eigentlich aufgenommen, irgendein Tracking-Code. Und oder auch historisch, wie lange war er drauf und ist vielleicht heute nicht mehr drauf. Also das ist so ein kleiner Hack, wo ich auch mal die Historisierung nochmal von Wettbewerbern mir anschauen kann.
Das ist cool.
Dann nochmal zu verstehen, was die drauf haben. Aber wie, glaube ich, Sarah da auch so ganz spontan gesagt hat, oftmals korreliert es tatsächlich negativ. Das heißt, es ist nicht die Indikation. Es geht eher nur darum, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das machen wir zum Beispiel im Seminar, im Planungs- und Strategieseminar bei der 121 Watt, gehen wir ganz am Anfang ein sogenanntes Reifegradmodell durch. Das heißt, dass wir mal auch von den technischen Möglichkeiten eines Unternehmens, was es machen kann, in welcher Stufe. Und da brauchst du teilweise einfach, wenn du in so eine Stufe 3 oder 4 von einem Reifegradmodell kommen willst, musst du entsprechend die Technologie verbaut haben. Also sei es jetzt eine Marketing-Automatisierung, eine Personalisierung, das geht ab einem gewissen Grad, ab einem gewissen Ambitionsniveau, geht das gar nicht mehr. Ohne. Das heißt, du musst es auf jeden Fall haben und dafür ist es im Prinzip diese Plugins wichtig. Vielleicht nochmal dann zum dritten Teil. Also wir hatten die Experience, den Marketing-Tech-Teil und dann kommt alles rund um Traffic, Brand etc. Da der ganz einfache Einstieg, den ich leider viel zu selten sehe, der kommt jetzt immer mehr auch in entsprechenden Diskussionen auf, aber in Firmen leider noch nicht so wirklich, ist alles rund um das Suchvolumen, also das heißt die Aufmerksamkeit, die eine Marke überhaupt generiert, sei es jetzt als Brand oder auch auf der Produktebene, wo ich mal in den Keyword-Planner reinschaue und sage, wie hat sich das denn entwickelt? Oftmals ist es eine unheimlich schöne Kurve, die auch schön mal für irgendwelche Slides zu Präsentationszwecken internen genutzt werden kann, wo ich sage, wie die Marke denn sich über die Zeitachse, über die letzten 4 Jahre entwickelt hat. Für mich ganz, ganz starkes Element, was jetzt auch gerade, wenn wir über die KI weniger Traffic auf den Webseiten bekommen,
find ich super.
Umso relevanter wird. Das ist das erste KPI, was tatsächlich jede Firma bei mir bekommt. Hier in der Wettbewerbanalyse schauen wir das als erstes an.
Nur, weil das wirklich ein großes Thema ist, finde ich, weil das ganze Thema der Markenstärke, der Autorität, ich meine, Sarah, wenn wir da auch in das Content-Marketing reingehen, da kann man ja schon fast eher von einer Kausalität sprechen. Je stärker meine Marke aufgeladen ist, desto viel mehr werde ich auch von Algorithmen berücksichtigt und präsenter ausgespielt. Finde ich noch ein sehr stark unterschätztes Medium, wo auch das Thema Unternehmenskommunikation die Teams von PR sich viel stärker dran messen lassen müssen.
Vor allem, wenn wir jetzt das Thema KI noch mitsehen.
Ja,
also weil, genau. Es ist ja ähnlich wie bei Google, dass sich die ganzen KI-Betreiber, nenne ich es jetzt mal, nicht in die Karten schauen lassen. Die geben dir ja nicht eine Liste. Das alles schauen wir an. Aber die Tendenzen, die wir sehen, sind, Brand ist wichtig. Wie stabil steht die Seite da in der öffentlichen Wahrnehmung? Wie viel Trust hat sie in der öffentlichen Wahrnehmung? Das sind Dinge, wo wir jetzt schon sehen können, das ist für die ganzen KI-Algorithmen von auf jeden Fall mal Relevanz. Und das spielt da natürlich rein, gerade weil du es eben angesprochen hast, Andi, mit AI-Overview und weniger Traffic.
Also deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch ganz einfach messbar. Ich gehe einfach in den Keyword Planner und schaue mir das an, insbesondere die Entwicklung. Klar, da kann ich noch sagen, naja, gibt es andere Marken, wie also wenn ich zum Beispiel Linde als den Gasproduzenten nehme, ja, es gibt auch einen Baum, der Linde heißt und wenn die Kinder ihr Herbarium vielleicht im Herbst machen, kann es sein, dass das Suchvolumen dort ansteigt. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mir das ja relativ anschauen. Also das heißt, ich muss ja nicht die absoluten Zahlen nehmen, sondern ich schaue die relative Stärke und dass jetzt mehr Kinder auf einmal die Herbarien machen, ist jetzt relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ich schaue mir die Entwicklung der Zahlen an und das eben im Wettbewerbsumfeld. Und wenn ich große Marken habe, was dann oftmals nochmal als Benchmark wert ist, wirklich auch einfach mal die Domain angucken. Also einfach mal die Domain in den Keyword Planner reinhauen. Es ist immer ganz, ganz kleine Zahlen natürlich, aber auch da sehe ich eventuell eine schöne Entwicklung, wie ich dort gegenüber dem Wettbewerber letztendlich mich entwickle.
Ja. Und ich höre bis heute auch noch die These bis Ausrede, naja, im besten Fall auf die Marke eingezahlt, aber selbst wenn wir einfach eine Markenkampagne hatten, braucht es ja eine zeitverzögerte Auswirkung auf die Verwendungs- oder Kaufwahrscheinlichkeit. Und die kann ich ja daraus echt recht gut ablesen.
Absolut.
So, ne? Ja. Verstanden, okay.
damit fangen wir an. Dann gehen wir tiefer in die ganze Similarweb-Auswertung. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Da verlinken wir einfach das Tool. Auch dort kann ich auch in der kostenlosen Version sehe ich den aktuellen Monat, also den vorigen Monat sehe ich den. Ich kann mir das auch über so ein Prom-Plugin nehmen. Dann sehe ich die letzten 3 Monate tatsächlich an Daten. Also da braucht man gar kein Premium-Abo. Jetzt, wenn man da die ersten Einstiegsschritte macht letztendlich, das kann man sehr, sehr gut dort machen und mal runterbrechen, wo der, wie der Traffic sich denn aufteilt, auf welche Kanäle, letztendlich von welchen Kanälen der Traffic kommt, um dann gegebenenfalls tiefer in die einzelnen Kanäle reinzusteigen. Und was sich jetzt in den letzten Monaten erst rausgestellt hat, was haben wir vor 2, 3 Jahren in dem Podcast noch nicht sprechen können, sind eben diese ganzen Ad-Libraries, die uns jetzt eine unfassbar gute Indikation geben, wie hoch tatsächlich die Budgets sind. Und in den Auswertungen, sei es jetzt auf den bei Google bzw. YouTube oder Social, typischen Social, Meta, LinkedIn, TikTok etc., kann ich dank der Ad-Library nicht nur sehen, wie oft welche Kampagnen ausgespielt wurden oder Creative, sondern tatsächlich, ich sehe auch, in welchen Zielgruppen die performant ausgespielt wurden. Das heißt, wenn ich dort mal ein bisschen rumspiele in der Ad-Library, sehe ich, welches Creative denn in welcher Zielgruppe besonders gut funktioniert hat, inklusive dann der Landingpages, wo ich auch sagen kann, okay, welcher Call to Action geht denn auf welcher Landingpage und kann das analysieren und dann auch das Budget am Ende errechnen.
Ja.
So nahe zu allen Kanälen.
Und auf Basis der Creatives kann ich auch wunderbar sehen, was geben die Wettbewerber für Vorteilsversprechen, Preisversprechen ab. Also danke Brüssel für diese sehr einfache Wettbewerbsanalyse. Also an unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, googelt einfach mal die jeweilige Plattform plus Ads Library. Also mittlerweile LinkedIn, TikTok, Meta, Google. Wobei bei Google nennt es sich das beste Wort Google Ads Transparency. Mhm. Aber ansonsten findet ihr alles über die Ads Libraries der jeweiligen Plattform. Genau. Fantastisch.
Genau, man muss immer so ein bisschen, also zumindest bei Meta ist es so, wenn du dann eine Ad siehst, sagen wir mal, du suchst nach einem Wettbewerber und du siehst eine Ad, dann musst du auf die jeweilige Ad, die du siehst, da, wenn du reinklickst, dann kommen die Zahlen. Also die, es ist nicht so intuitiv wie jetzt eine eigene Analysedatenbank, wo du irgendwelche Tabs hast, wo du dann Dinge siehst, sondern du musst dann dich wirklich so auf von Ad zu Ad-Ebene dir das dann anschauen, was haben die für eine Reichweite, welche Zielgruppe und so weiter.
Genau. Was ich ganz spannend finde, nur ganz kurz, bei Meta und ich meine auch bei TikTok kann ich sogar nicht nur nach einem Wettbewerb gezielt suchen, sondern auch nach einem Thema.
Mhm. Ja, du kannst nach einem Thema suchen. Mhm. Das kannst du auch bei LinkedIn. Bei LinkedIn geht das auch.
Okay, super, genau. Man muss, was ich mal wieder feststelle, die Suche ist nicht ganz so verlässlich. Also es kommen auch manchmal relativ krude Kampagnen, die man sieht, die gar nicht zu der Suche passen. Aber nun gut, ja.
Also ich glaube, da ist so viel spannende Insights findet man in den Ad-Libraries. Okay. Und auch allein die Tatsache, dass eine Kampagne vielleicht schon extrem lang läuft. Also wenn man dann nur auf Aktive hat und sieht eine Kampagne, die seit Oktober läuft, mit einem hohen Volumen, ist das ja auch eine Indikation, dass diese Kampagne, wenn ich davon ausgehe, dass das Marketing-Team meines Wettbewerbers weiß, was sie tun, das ist die Arbeitshypothese hier, dass das offensichtlich eine sehr erfolgreiche Kampagne ist. Was vielleicht nochmal wichtig ist, wenn man die Daten vergleicht und versucht, auch die Budgets hochzurechnen. Einige bieten als Messgröße die Reichweite an, andere die Impressionen. Das ist wichtig. Meta hat zum Beispiel die Reichweite. Das heißt, Reichweite sind die Personen, die eine Anzeige gesehen hat. TikTok sind die Impressionen, die ausgegeben werden. Das heißt, ich muss mir so eine Vanity-Matrix zwischen reinbauen und sagen, naja, wenn eine Kampagne halt, keine Ahnung, 4 Wochen gelaufen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frequenz, wie oft eine Person die Creatives gesehen hat, ist vielleicht dann 3 oder 4. Das wäre jetzt so Best Practice aus der alten Marketingwelt. Das heißt, ich muss, um meine Budgets hochzurechnen, weil die auf CPM-Basis abgerechnet werden, das entsprechend auch berücksichtigen. Da gibt es vielleicht auch als kleinen Hack inzwischen 2 Tools, die sind nicht 100% belastbar und auch ein bisschen scary. Das ist EU-Spy und AdScan.io oder AI, bitte verlinken,
um mal gucken. Ja.
Mit denen ich so ein Layer im Chrome-Tab mir legen kann. Also es ist ein Plugin, bei dem dann über den Transparency Center bzw. den Libraries so ein Button kommt, see the spend oder sowas. Ich sehe dann auch, was da pro Tag ausgegeben wurde, ungefähr, was insgesamt ausgegeben wurde. Das wurde ist natürlich alles hochkalkuliert. Das sind also nicht real CPMs, da muss man aufpassen. Da würde ich lieber empfehlen, die eigenen CPMs immer als Basis zu nehmen. Aber es gibt eine Indikation, wenn ich da mal so kurz durchgehe, auf welche Kampagnen ich mich denn am besten bei der Analyse fokussieren soll.
Ach, genau. Ich weiß, das ist ja eh ganz wichtig, auch bei solchen Tools wie SimilarWeb und Co. Werdet ihr auch, wenn ihr eure eigenen Webseiten bei einer natürlich ausreichenden, ne, Datenquantität und Signifikanz, werdet ihr immer so Ausreißer plus, minus, korrigiere mich, an die 20% feststellen natürlich, weil es halt ja eingekaufte Daten durch Browser-Plugins, Hochrechnungsstudien sind, ne, die dann dort mit einfließen. Ja, aber ich finde es als Hausnummer, Andi, einfach, dass man mal was hat.
Genau, das ist der Einstieg. Ja. Dafür ist es super. Und auch, vielleicht war einmal noch mal ganz kurz rum, der letzte Teil ist so Marketing allgemein bei mir. Eben da geht es was Sarah, glaube ich, vorher gesagt hat, um Offline-Marketing-Aktivitäten zum Beispiel. Geht darum, wie stark sind die auf Marktplätze eingebunden. Also wenn ich jetzt in E-Commerce bin ich auf Idealo, bin ich auf Otto etc. Welche Rolle spielt Amazon bei mir im Vertriebskanal? Das ist ja für die Bewertung eines Footprints einer Brand extrem wichtig. Und dann auch ganz interessant, weil wir wollen ja auch mit der Wettbewerberanalyse, die wir dann vielleicht unseren Vorgesetzten zeigen, auch eine Botschaft loswerden. Dann auch das ganze Thema Marketingressourcen. Und da gibt es bei LinkedIn inzwischen auch einen ganz, ganz tollen Tab, wenn ich auf People bin bei einem Unternehmen, auf People. Und dann
stimmt,
bildet sich so vertikale Rubriken. Und wenn, das sieht man eigentlich ganz schlecht, dass man da einfach mal nach links unten sliden kann und sieht dann, vermutlich mal über die KI hochgerechnet, wie viele Mitarbeiter in welcher Abteilung sind. Und wenn man sich da mal anschaut, die Daten sind echt verdammt gut. Logischerweise, also jetzt gerade für die Zwecke, die wir jetzt in der Wettbewerberanalyse haben, wo es geht um wie viele Sales oder Marketing People sind on board. Da werden offensichtlich nicht nur aufgrund der Rolle, sondern auch entsprechend wahrscheinlich das Nutzungsverhalten des Interests, rechnet LinkedIn dort eine Personenzahl zu. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten rausgestellt, dass das echt gar nicht mal so daneben liegt, diese Zahl, und eine gute Indikation ist, weil welcher Marketier hat nicht mit seinen Vorgesetzten die Diskussion, wie soll ich das denn alles schaffen? Ich habe nur 5 Leute im Team. Mein Wettbewerb, hier kommen dann die Zahlen, die man dann auch nehmen kann, sagen, guck mal, der Wettbewerb hat aber 10 Leute. Ist logisch, dass die x-mal mehr Creatives vielleicht auf die Straße kriegen oder das und das anders machen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn wir dann den Wrap-up machen von diesen 4 Kriterien, also Experience, Tech, Traffic, Brand und diese allgemeine Marketing-Footprint wie mit Team etc. Wenn wir das Ganze dann visualisieren in einem Spider-Diagramm, haben wir eben den Vorteil, dass relativ einfach und Vorgesetzten verständlich in dem Moment rüberkommt, wo sind wir denn stark und wo ist der Wettbewerb stark. Wenn ich dann das Ganze entsprechend in der Visualisierung habe und ist oftmals auch das Argument, was wir immer wieder kennen, glaube ich, als Marketeers, wenn auch die Marketing-Budgets noch als Kostenposition gesehen werden und nicht als Investment, dass in dem Moment, wenn die Zahlen auf dem Tisch sind und einfach offensichtlich ist, dass man sagt, guck mal, wir haben das halb so hohes Budget bei LinkedIn wie unser Wettbewerb, das haben wir über das und das Tool so und so haben wir das ausgerechnet, wenn das auf einmal mal visualisiert ist und datenmäßig quantifiziert ist, ist das ein unfassbar starkes Argument, wo man auf einmal in andere Diskussionen geht, auch bezüglich des Budgets fürs nächste Jahr und nicht sagt, komm, wir steigen wieder um 5%, weil das machen wir die letzten Jahre immer und haben da irgendwo so eine allgemeine Wachstumskurve, sondern da macht man auf einmal teilweise auch richtige Sprünge, weil man in dem Moment den Vorgesetzten datengetrieben sagen kann, was ist. Und das ist eben das Wichtige, auch wenn ich diese Wettbewerberanalyse dann tatsächlich mache, geht es auch ja ein bisschen darum, welche Botschaft will ich eigentlich mit der Wettbewerberanalyse kommunizieren? Und danach richten sich natürlich auch so ein bisschen die Kriterien, die ich anschaue. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, naja, meine Wettbewerber haben deutlich höhere Budgets in verschiedenen Kanälen oder dürfen zum Beispiel, ganz bescheuert, es gibt immer noch einige Unternehmen, die eben das Metapixel nicht nutzen dürfen. Der Datenschutz ist, wenn ich mit der Information komme, guck mal, meine 4 Wettbewerber nutzen das Metapixel, ich bin der Einzige, der das nicht nutzen kann, dann ist es auch das ein ganz, ganz starkes Argument bei den Vorgesetzten, um vielleicht in die Diskussion nochmal reinzugehen, wie hoch jetzt
unbedingt
wirklich potenziellen Datenschutzvergehen, wie hoch das Risiko ist, dass es nochmal neu bewertet wird.
Ja, ich finde, das ist auch tatsächlich immer eine Sache, die man beziffern sollte. Zu sagen, ja, wir sind vielleicht, steuern wir in was weiß ich wie viele Jahren mal auf das Thema zu, dass wir irgendwie eine Abmahnung bekommen. Wenn wir das dann handeln, also wenn wir das, sagen wir mal, wir machen jetzt mal keinen Unsinn, machen das so guten Gewissens, machen wir das. Und dann steuern wir trotzdem, kann ja passieren, wissen wir ja alle, ja. Steuern wir trotzdem auf eine Abmahnung zu, dann ist das für mich eine mathematische Geschichte. Wie viel habe ich in den letzten 4 Jahren dadurch bekommen? Was konnte ich mehr Umsatz machen? Wo sind meine Daten besser gewesen? Wo war mein Ad-Spend sinnvoller ausgegeben? Wenn wir das alles zusammenrechnen versus, was mich der Anwalt für die Abmahnung kostet, dann glaube ich, wenn man das, hier sind wir bei den Zahlen, wenn man es zahlentechnisch betrachtet, dann ist die Entscheidung relativ easy.
Ja, ich glaube, also wir sollten schon, der Rahmen sollte schon so sein, also die ganze Datenschutzdiskussion hat ja was sehr Positives auch. Also
absolut.
Sag mal, ich glaube, sollte man per se immer sagen, bitte lass uns daran halten, aber es gibt halt so Grauzonen, die ein bisschen hellgrau sind, es gibt dunkelgraue, also ich sag mal, wo es auch unklar ist, und ein Meta oder ein Google geben auch die Argumentationen, ja, dass man die Dinge datenschutzkonform einsetzen darf. Und
genau.
Wenn man das dann serverseitig macht oder sowas und da die verschiedenen Stufen einsetzt, dann macht das sicherlich auch Sinn und auch gerade eben im Wettbewerbsumfeld. Also per se würde ich mich erstmal daran halten, aber gerade dann in die Diskussion nochmal einsteigen,
genau.
Tiefer das nochmals zu bewerten, gerade wenn mein Wettbewerb sich eben anders verhält.
Genau das, was du gerade so in deutlich praktischere Worte gepackt hast, habe ich gemeint mit lass uns keinen Unsinn machen.
Okay.
Also wir machen jetzt nicht hier Unfug und tracken, was wir nicht tracken dürfen, vergiss DSGVO und whatever, sondern wir versuchen unser Bestes und das, was wir nicht 100% ausschließen können, dass wir dafür mal irgendwas was kassieren, weil, wie du sagst, Grauzone, nehmen wir halt den Kauf.
Genau.
Das ist absolut. So, finde ich, eine ganz pragmatische Herangehensweise.
Also ich muss sagen, für mich auch tatsächlich, Andi, und so wirst du auch anwenden, du hast da entsprechend dann dein Audit Paper, das du wirklich, glaube ich, sehr gut auf die jeweiligen Fälle legen kannst als Schablone, oder? Also völlig egal, ob es jetzt ein KMU im B2B-Segment ist, ein Online-Shop mit einem B2C-Fokus dann eher, es ist ja beliebig anwendbar. Und natürlich, klar, je mehr Signale vorliegen mit den genannten Tools, desto besser natürlich auch dann die Grundlage, auf der ich Entscheidungen treffen kann. Weil wir jetzt natürlich feststellen, bei kleineren B2B-Seiten, das habe ich natürlich auch recht oft, die haben zwar ihre 30.000 Mitarbeiterinnen, aber nicht 30.000 Signale da draußen auf ihren URLs. Da scheitern natürlich dann solche Tools wie SimilarWeb oder so für entsprechende Hochrechnungen. Aber dafür hat man halt ein anderes Datengaming, mit dem man arbeiten kann.
Aber da würde ich mir dann eben viel mehr Zeit in der LinkedIn-Auswertung bringen und auch mal anschauen. Da haben wir jetzt LinkedIn organisch, haben wir jetzt gar nicht besprochen. Haben wir viele Unternehmen, die großen Suiten in irgendeiner Form, wo sie eben auch die operativen Social-Prozesse handeln, die es nicht haben. Gibt so ein Tool, das heißt Social Insider, IO, glaube ich, oder AI, Social Insider, die jetzt relativ schlank.
Mit rein, ja.
Packst du Bild, genau. Die relativ schlank das Ganze abbilden, kostet auch eine niedrige dreistellige Summe monatlich, aber ist nicht die ganz große Suite. Aber da kann ich auch sehr, sehr schön analysieren, wie eben entsprechend meine Wettbewerber, welche Engagements, welche Reichweite die organischen Posts bei denen haben.
Ja, verstehe.
Kann da entsprechend meine Auswertungen fahren. Und auch sowas hilft natürlich in dem Moment dann enorm, wenn ich eben nicht die großen Traffic-Daten habe aus SimilarWeb, vielleicht auch nicht die hohen Brand-Searches, sondern mich da irgendwo im Umfeld von 200, 500 oder so monatlich bewege. Wenn ich in die Tiefe dann von den Social-Plattformen gehe, eben sei es jetzt organisch oder eben in Paid und mal genau verstehe, was ist eigentlich der Call to Action? Wie sehen die Landingpages aus? Wie haben sich vielleicht aus den Landingpages entwickelt über die letzten Jahre? Da habt ihr sicherlich vielfach über Archive.org schon gesprochen, wo ich mir das aber anschauen kann. Was ist eigentlich die Lernkurve der Landingpages gewesen bei den Wettbewerbern? Dann kann ich da ganz enorme Erkenntnisse draus ziehen. Und erstmal zumindest mal das Challengen. Und dann kommt vielleicht die KI wieder ins Spiel, wo ich sage, wenn ich das jetzt verstanden habe, was sie gemacht haben, was sagt eigentlich die KI, ist es jetzt wirklich besser? Dann kann ich wieder meinen 5i Forest dann drüber laufen lassen über eine Conversion Rate Optimierung, Analyse von Landing Pages oder über AI Studio ganze Videos hochladen, über Journeys, also irgendwie vielleicht aus Clarity die Videos dann in reinladen und mal gucken, was haben die Benutzer da tatsächlich gemacht. Also da kann ich dann ganz gute Analysen dann noch fahren, wenn ich wenig...
Schöne dramaturgische Didaktik, Andi, ganz unbewusst, weil durch deinen Referentenkollegen Florian hatten wir halt genau das uns auch in den letzten Podcast angeschaut, mit Microsoft Clarity und sein Zitat war nicht raten, sondern Daten, was du ja heute auch mehrmals angesprochen hast. Ich weiß nicht gar nicht, Sarah, Andi, werdet ihr in euren Seminaren auch immer reduziert auf die Tools und Prompts, die ihr anwendet? Mir geht das leider oft immer so. Das ist schon krass. Vielleicht da auch nochmal an die, du hast ja gerade die Landingpages angesprochen, da nochmal zum Finale ein Tooltip von meiner Seite aus, nämlich visualping.io. Dort könnt ihr mich tatsächlich die von Andi erwähnten Landingpages wirklich auch visuell inhaltlich überwachen. Könnt sogar mit einem Markierer nur zum Beispiel die Preisregion oder Angebotsregion selektieren. Ist auch erstmal kostenlos und sagen, ich hätte ganz gerne in einem wöchentlichen Turnus einen Alert, sobald sich dort in dem ausgewählten Segment etwas ändert. Auch abgefahren. Das meinte ich halt, ne? Klar, digital ist super charmant für eine Wettbewerbsanalyse, weil die Daten liegen auf der Straße, ne? Oder Hochrechnung zumindest. Das macht es halt so schön charmant. Ja. Also ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder schlauer.
Vielleicht hat eine ganz kurze Ergänzung, da wirst du noch schlauer. Visualping.io ist super. Vor allem extrem günstig, also kann man ja auch relativ lange kostenlos nutzen. Es gibt noch ein Tool, das heißt Competitor App, das letztendlich ähnliche Funktionselemente wie Visualping.io hat, aber dir noch sagt, ob ein Wettbewerber eine neue URL gelauncht hat.
Crazy.
Also, das heißt dasselbe, also gibt es Veränderungen in URLs, aber dann auch noch haben die neue gelauncht, beziehungsweise auch tiefer gehen, neue Ad-Kampagnen etc. Gestartet. Haben sie für SEO, haben sie Title Descriptions oder sowas verändert auf einzelnen URLs. Das heißt, die crawlen regelmäßig eben die Wettbewerberseiten komplett durch und sehen dann nochmal ein bisschen, wer Nachteil ist. Es kostet irgendwie 12 € oder sowas pro Wettbewerber pro Monat. Ja. Das kann dann schon relativ teuer werden. Das ist das, was natürlich für Visualping.io spricht, weil das für dich extrem günstig ist.
Ja, aber das ist ja mega, um halt wirklich zu schauen. Ne? Ich sehe das hier gerade genau. Ich packe es auch einmal dann in die Shownotes. Dann haben wir das auch auf dem Schirm. Also ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder um Insights-Tools reicher. Also von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank, Andi.
Also Andi, du darfst dich schon mal auf dein Schlussplädoyer vorbereiten. Aber vorher, also ich glaube, wir haben hier gerade keinen Podcast geliefert, sondern so eine Kurz-Intensivschulung, weil alleine, was wir an Links in die Shownotes packen müssen, ist wahrscheinlich irgendwie so eine DIN A4-Seite, wenn wir noch in DIN A4-Seiten rechnen. Wenn du sagst, mega, das war ja ultra gut und ich will mehr von sowas, der Andi war schon mal da, auch der vorherige Podcast war super, verlinken wir euch natürlich auch, kommt gleich noch ein Link auf unsere DIN A4-Seite. Wenn du sagst, ich will mehr davon, überhaupt kein Problem, wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen und bei YouTube, folge uns, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir mal wieder was Neues machen, was wir in der Regel alle 14 Tage machen. Und ganz zum Schluss, wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung und jetzt ist der Andi dran.
Prima, vielen Dank. Also vielleicht die letzten Worte nochmal dazu. Es ging ja so darum, dass wir eben so datengetrieben in der Lage sind, wirklich den Wettbewerb und unsere Situation im Wettbewerbsumfeld zu verstehen und auf einmal ganz anders auch gegenüber Vorgesetzten argumentieren können, was Budgets angeht, was vielleicht auch personelle Ressourcen etc. angeht. Aber vielleicht etwas, was mich die letzten Wochen und Monate sehr, sehr beschäftigt hat, ist, in meinen Augen die schlechtesten, also beziehungsweise die Marketing-Teams, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, ist mir immer wieder aufgefallen. Eigentlich machen die so unfassbar, die machen tolles Marketing nach außen, aber intern ein so schlechtes Marketing. Wie sie sich im Unternehmen verkaufen. Also das heißt, wie sie diese Werte, die sie auch hier generieren, die Daten, wie sie die visualisieren, wie sie die kommunizieren, das ist teilweise echt, da ist richtig, richtig viel Potenzial drin, um eben auch die Marketingabteilung innerhalb des Unternehmens richtig repräsentiert zu bekommen und sagen einfach, deswegen nutzt die Daten, die ihr auch in der Wettbewerbanalyse habt, baut die mal entsprechend ein in entsprechende Präsentationen auch, ohne weiteres mal die Brand, wie sie sich entwickelt hat, einfach mal so ein Slide über die vier Jahre aus Google Keyword Planner rausziehen und mal zeigen, guck mal, das hat sich so toll entwickelt. Das ist, auch Marketing ist dort ein wesentlicher Teil gewesen, dass es so funktioniert hat. Vielleicht habt ihr auch einen Wettbewerber, der so geht. Oder ihr könnt ganz einfach auch über Google Trends mal die Daten rausziehen und Korrelationen entwickeln lassen über ChatGPT, wie ihr denn gegenüber den hauptgenerischen Keywords euch entwickelt habt. Ganz, ganz schön, kriegt man so eine Map raus als Korrelationsanalyse. Das sind Dinge, die man eben sehr, sehr schön kommunizieren kann. Und da gibt es ganz, ganz viele positive Sachen. Und die sollten viel, viel mehr auch gegenüber den Vorgesetzten verbreitet werden, kommuniziert werden.
Sagt Andi Hör beim 121 Watt Podcast.
3, 2, 1, vielen Dank. Boom.